Hier ist der IKEA Interview Podcast im Leben und daneben. Ich bin Tolga und in diesem Podcast geht es rund um das Thema Zuhause. Aber was genau ist das eigentlich? Wann fühlen wir uns zu Hause, wann nicht und ja, warum eigentlich? Was macht unser Zuhause aus und was sind so die Dinge, die uns im Zuhause umgeben und auch bewegen? Für den einen ist das Zuhause ganz klar ein bestimmter Ort, vielleicht eine bestimmte Art und Weise zu leben. Für den anderen sind das ganz besondere Menschen und wiederum andere verbinden mit Zuhause sein eher so ein inneres Gefühl. Ja, und manch einer, der sagt, ich fühle mich tatsächlich nirgendwo zu Hause. Über das und noch ganz viel mehr spreche ich heute mit meinem Gast, und zwar Marisa Becker. Hallöchen.
Hi.
Du bist ja unfassbar viel, das möchte ich vorneweg schon mal so sagen. Journalistin, Influencerin, du hast auch ein eigenes Magazin, über all diese Dinge reden wir gleich. Du beschäftigst dich seit super vielen Jahren wirklich sehr intensiv mit dem Klima- und Umweltschutz. Sehr wichtige Punkte. Als allererstes aber, was ist denn für dich zu Hause?
Das ist eine super spannende Frage, weil man mit zu Hause natürlich so in erster Linie, na klar, das ist irgendwie so meine Wohnung, in der ich lebe, aber man kann sein Zuhause ja auch mitnehmen, allein dadurch, dass man umzieht und so. Ich habe mir darüber echt viele Gedanken gemacht, was man auf diese Frage antworten könnte. Und ich glaube, für mich ist zu Hause eine Mischung aus den Menschen, die mich umgeben. Also natürlich meine Familie, die macht mein Zuhause ganz stark aus, aber auch so dieses Gefühl, alles da zu haben. Also ich übernachte furchtbar ungern irgendwo anders, so nur so für so eine Nacht irgendwie.
Also auch wirklich urlaubsmäßig, auch im Hotel und so weiter?
Ja, weil das so ein Stress immer ist, weil du dann alles auspacken, umpacken musst und so. Und ich mag diese Unkompliziertheit, dass man zu Hause einfach weiß, wo seine Sachen sind und alles hat so seinen Platz und man kann da so unkompliziert drauf zugreifen. Also das ist nicht mit Stress verbunden. Und ich glaube, diese Gelassenheit zu wissen, man hat so alles da, was man braucht, es ist so auf einen abgestimmt. Plus die Menschen, also meine Familie, das ist für mich eigentlich zu Hause.
Sprich, du bist eine der wenigen Personen auf diesem Planeten, die einen Urlaub im Zweifel sogar ablehnen würden?
Nein, also wenn man länger irgendwo ist, dann hat man sich ja auch wahrscheinlich dann dort schön eingerichtet.
Okay.
Aber tatsächlich finde ich so Kurztrips eher anstrengend.
So ganz klar, ne? Jeder von uns hat ja seine Stadt oder sein Land, wo er sagt, das ist Heimat. Aber im Großen und Ganzen, wenn wir jetzt mal so die Grenzen verwischen, sind wir alle eins und zwar zu Hause auf diesem Planeten, auf der Erde. Und in diesem Zuhause läuft ja einiges schief. Das hast du ja in all den Jahren tatsächlich auch so ein bisschen rausgearbeitet. Wann hast du denn realisiert, dass du zum Beispiel für dich persönlich deinen Konsum verändern musst, um da so ein Stück weit entgegenzuwirken?
Na, im Prinzip fing das alles vor ungefähr 5 Jahren an, dass ich so angefangen habe, so alles zu hinterfragen, was ich eigentlich so tue. Und das begann eigentlich damit, dass ich ein Praktikum gemacht habe und im Rahmen von diesem redaktionellen Praktikum habe ich mit ganz, ganz vielen Leuten gesprochen, die sich gerade mit irgendwelchen innovativen Unternehmensideen irgendwie selbstständig gemacht haben. Und die hatten natürlich so diesen Vibe von alles neu, Aufbruch, Startup. Also so dieses klassische, es war einfach total ansteckend. Und dann hat man sich natürlich auch, wenn man sozusagen redaktionell sich mit diesen Themen dann auseinandersetzt, auch die ganzen Argumente auf den Tisch bekommen und dachte sich dann so, oder ich dachte mir in dem Fall so, ja krass ey, und ich lebe und konsumiere hier so ganz normal vor mich hin und habe das noch nie hinterfragt. Also bis 2017, da habe ich nie hinterfragt, dass Dinge in so viel Plastik eingepackt sind. Ja, also null, ja. Ich weiß noch, dass ich, das war Anfang von meinem Studium, ich habe 2015 angefangen zu studieren, Ende 2015 und Mitte 2017 kam das Thema auf und dazwischen gab es bestimmt auch bei mir 2 bis 3 Großbestellungen bei H&M, ja, bevor dieser Mindshift kam. Das war für mich ganz normal, dass ich auch so zu jeder Saison erstmal dort eine Großbestellung aufgegeben habe und mich gefreut habe über jedes Teil, was ich für wenig Geld kriegen konnte und dann ja, noch mehr Sachen im Kleiderschrank zu günstigen Preisen, wie toll. Sachen, wo ich mir jetzt so an den Kopf fasse und mir denke, krass ey, also dass du das damals überhaupt nicht reflektiert hast, ist ja, da liegen ja jetzt keine Welten dazwischen, ne? Sondern das ging ja dann innerhalb von wenigen Monaten, dass sich das sehr, sehr krass für mich so gewandelt hat, die Einstellung dazu. Ja, insofern hat sich das dann halt so langsam entwickelt. Ne? Man kam dann so von einem Thema ins nächste. Also bei mir persönlich fing das ja an mit diesem Plastikmüllsparen, also diese Zero-Waste-Bewegung, dass ich dann angefangen habe, total darauf zu achten, kein Gemüse mehr zu kaufen, was in Plastik eingeschweißt ist, den Unverpacktladen besucht habe, auf Märkten eingekauft habe. Ne? So ganz, ganz krass erstmal so im Lebensmittelbereich, im Badezimmer auch das verändert habe. Und dann so sukzessive zog sich das natürlich durch alle weiteren Bereiche, weil wenn man sich dann damit einmal auseinandersetzt, stellt man halt fest, das endet halt nicht irgendwie bei einem Lebensbereich, bei einem Konsumbereich, sondern man kann in jeder Hinsicht sich da eigentlich verändern, sage ich mal.
Hast du jetzt das Gefühl, dass du ein Stück weit was dazu beiträgst, dass die nachfolgenden Generationen auf unserem Planeten auch ein Zuhause finden? Ist das quasi so eine Art Motivation für dich?
Natürlich ist das eine Art Motivation für mich, vor allem auch, weil ich ja selber eine Tochter habe und mir war auch eigentlich schon immer klar, dass ich Kinder haben möchte und ich, also ihr dann irgendwie in 30 Jahren erklären zu müssen, dass mir das egal war und dass ich nichts verändert habe, das fände ich irgendwie eine furchtbare Vorstellung, ehrlich gesagt, weil wir können so dankbar dafür sein, dass wir einfach diese ganzen Ressourcen zur Verfügung haben, ne? Dass wir den Wald als Erholungsort haben, dass wir grundsätzlich die Natur haben, dass man an den Strand gehen kann und das einfach genießen kann, Kraft tanken kann. Und ich will, dass sie das auch alles erleben kann, sie und alle anderen Kinder. Mal abgesehen von dieser Frage der globalen Gerechtigkeit, die natürlich auch eine ganz große Rolle in diesem Kontext spielt. Und ich glaube schon, dass ich dazu einen Beitrag leiste, auf jeden Fall mehr als vorher. Ich glaube aber auch, dass selbst bei mir, wo ich wirklich informiert bin über die meisten Sachen, die es dort in diesem Bereich irgendwie gibt, dass auch ich immer noch Fehler mache oder Dinge optimieren kann. Ne? Also da brauche ich mir jetzt auch nichts vormachen. Perfekt ist das, was ich mache, auch nicht. Punkt.
Aber auch das ist ja völlig okay. Also ne, ich glaube, alles perfekt umzusetzen ist wahrscheinlich auch eine super schwierige Angelegenheit. Aber überhaupt generell mal irgendetwas zu machen und so Step by Step sich dann weiter zu informieren und dann vielleicht noch auf andere Sachen zu verzichten, ich glaube, das ist das große Thema grundsätzlich. Du hast es gerade gesagt, es gibt Ressourcen auf unserem Planeten. Es gibt endliche Ressourcen und unendliche Ressourcen. Darüber reden wir tatsächlich gleich auch nochmal ein bisschen intensiver. Verpackungen, hast du gerade erwähnt, waren so mitunter der erste Punkt, mit dem du dich dann auseinandergesetzt hast. Und viele kennen dieses Gefühl. Es kommt einem bestimmt bekannt vor. Man sitzt irgendwie zu Hause und denkt sich, okay, ja, ob ich jetzt auf diesen Strohhalm verzichte oder eben diese Verpackung nicht nutze, bringt das überhaupt was? Das ist so eine gewisse Machtlosigkeit, weil man eben sieht, okay, alle anderen machen es ja irgendwie dann doch nicht und da entgegenzuwirken als Individuum,
Ich verstehe das total. Ich kenne dieses Gefühl der Machtlosigkeit total gut. Ne? Man hinterfragt natürlich dann auch immer wieder, wenn man sich dann so denkt, oh, jetzt habe ich schon zum 10. Mal im gleichen Lokal den Strohhalm abgelehnt und extra abbestellt. Und trotzdem gab es irgendwie keinen Mindshift oder so. Es gibt immer noch keine Alternative. Das sind natürlich so Momente, wo man dann irgendwie sich denkt, boah, bringt das überhaupt hier alles was oder trete ich hier nur auf der Stelle? Aber auf der anderen Seite gibt es auch immer wieder so Momente, wenn ich zum Beispiel meinen Brotbeutel irgendwie beim Bäcker vorzeige und sage, hey, können Sie mir das vielleicht hier reingeben oder mir das auf die Hand geben und ich mach's dann rein, wenn sie das nicht rübernehmen dürfen aus irgendwelchen hygienischen Gründen. Wo dann Leute sagen, ja, das ist richtig cool. Früher war das immer so und ich weiß gar nicht, warum sich das verändert hat. Und ne, ich glaube schon, dass man einfach, indem man es vorlebt, auch zu einem Wandel beiträgt, weil man sozusagen Vorbild ist und anderen zeigt, hey, das geht halt auch irgendwie anders. Und man halt für so eine Sichtbarkeit sorgt. Ne? Und ich glaube, dass man dadurch natürlich schon auch einen persönlichen Impact haben kann.
Total.
Ich merke es auch in meinem persönlichen Umfeld, wie viele Freundinnen und Freunde von mir jetzt inzwischen immer, ach Marisa, also ich habe das gesehen bei dir und da habe ich mal richtig umgedacht und guck mal, ich habe jetzt das hier gekauft, was würdest du sagen von den Inhaltsstoffen her, ist das nachhaltig genug? Ne? Und das sind dann schon so Sachen, wo ich merke, okay krass, das was ich mache, das wirkt irgendwie. Das bestätigt einen dann doch natürlich darin, das irgendwie auch weiterzumachen und dran zu bleiben und das Gefühl zu haben, hey, also sinnlos ist das auf gar keinen Fall.
Ja Marisa, da sagst du was, das ist natürlich super spannend, weil wir Menschen sind ja Gewohnheitstiere und für viele ist das, glaube ich, irgendwie einfach prinzipiell immer so ein negatives Ding, Gewohnheiten zu verändern und auch so alltägliche Dinge, die sie schon seit der Kindheit kennen, dann irgendwie abzulegen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt und vielleicht, darüber reden wir auch nochmal gleich, ist es da schon ein wichtiger Punkt, das einfach schon in der Kindheit zu einem Thema zu machen und vielleicht auch in der Schule. Es gibt ein paar Sachen, die kann man ja relativ schnell verändern und die sind dann auch im Idealfall schmerzfrei, möchte ich sagen. Was sind denn so deine Tipps? Welche kleinen Veränderungen im Alltag sind schnell umsetzbar und tun auch überhaupt nicht weh?
Also ich muss sagen, ich finde der perfekte Raum, um damit zu starten, ich bin früher gerne so von Raum zu Raum durchgegangen und beziehungsweise habe das immer so empfohlen, wenn mich jemand gefragt hat, was man machen kann. Weil ich finde, dass gerade so das Badezimmer ein Kosmos ist, in dem man super viel verändern kann, weil man so viele Verbrauchsprodukte hat. Ne? Also ich meine Duschgel, Shampoo, Spülung, Zahnpasta, Zahnbürste, Zahnseide, das sind alles Sachen, die man super schnell aufbraucht. Ne? Also mehr als ein paar Wochen hat man die Sachen ja in der Regel nicht. Mhm. Das heißt, da hat man relativ schnell auch so ein Erfolgserlebnis. Ne? Also wenn ich dann halt keine Shampooflaschen mehr habe, die anfallen, weil ich auf ein festes Shampoo gewechselt bin, das gut vertrage und damit gut zurechtkomme, dann habe ich schnell einen Erfolg. Und das war auch so mein Weg, wie ich damit angefangen habe. Abgesehen davon, dass mir die Optik auch viel besser gefällt als die Plastikflaschen. Also da hat man sozusagen so einen doppelten Benefit. Das war so etwas, was für mich einfach sehr rewarding sozusagen war, weil man eben ja, man sieht, dass man was verändert hat und man merkt es an dem Müll, der weniger wird, und man merkt es auf der anderen Seite aber auch, wenn man in sein Badezimmer reinguckt. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass es schmerzfrei ist, weil eine feste Seife und ein Duschgel, das macht für mich, hat es überhaupt gar keinen Unterschied gemacht. Beim Shampoo ist es immer noch mal so ein bisschen was anderes, da kommt es voll auf den Haartyp an. Da muss man ja auch bei einem Shampoo in der Flasche manchmal ewig suchen, bis man das findet, was mit der eigenen Haarstruktur, Kopfhaut und so weiter kompatibel ist. Ne? Aber so beim Duschgel, also das ist, glaube ich, relativ schmerzfrei. Oder Handseife. Handseife ersetzen durch ein ganz normales Stück Seife. Das tut wirklich niemandem weh. Ist aber halt ein riesiger Unterschied, ob man jedes Mal so eine Plastikflasche kaufen muss oder halt einfach ein unverpacktes Stück Seife, was vielleicht noch lokal produziert wurde und man hat damit eine, ja, kleine Manufaktur unterstützt. Deswegen würde ich sagen, das Badezimmer und so dieser Kosmos ist eine Sache. Oder man sagt halt, im Supermarkt probiert man es. Ne, das ist natürlich dann die andere Variante. Lebensmittel braucht man ja auch schnell auf und so. Also ich würde auf jeden Fall was wählen, wo man schnell einen Fortschritt sieht, damit man Lust hat, dran zu bleiben.
Total. Wir haben jetzt über das Badezimmer zum Beispiel gesprochen. Aber wenn man sich jetzt mal intensiver damit beschäftigt mit der Thematik, merkt man ja relativ schnell, dass quasi alles, was wir nutzen, machen oder essen, mit dem Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz verknüpfbar ist. Ne? Also das geht los mit dem Toilettenpapier. Ist es jetzt irgendwie fünflagig oder eben dann irgendwie dreilagig und aus recyceltem Papier? Strom, den wir nutzen täglich bei uns zu Hause in der Wohnung. Der Weihnachtsbaum, ist der aus Plastik? Ist es ein echter Baum? Die Snacks am Nachmittag, die Sportbekleidung im Gym, beim Fitness. Also irgendwie ist Nachhaltigkeit und Umweltschutz eigentlich ja allgegenwärtig, umgibt uns ja.
Voll. Es ist eigentlich überall ein Thema. Ich sage auch immer, es gibt so drei Sachen, die eigentlich jeder sozusagen einmal umstellen kann und danach hat man sozusagen so einen langen Nutzen. Nämlich einmal so das Girokonto. Tatsächlich kann man dort sozusagen auch einen Impact machen, schaffen, weil es eben Konten gibt bei Banken, die eben weiterhin in Atomenergie oder in Waffen investieren. Es gibt aber auch Banken, die eben fair sind und nachhaltig, die eben sagen, okay, wir unterstützen nichts, was irgendwie Krieg fördern könnte. Wir unterstützen nur erneuerbare Energien. Da kann man sich zum Beispiel bei Facing Finance, die haben so einen Guide rausgebracht, Fair Finance Guide heißt der. Das ist so ein Bankenranking. Da kann man sich sehr easy und niedrigschwellig informieren. Dann gibt es eben den Stromanbieter, den du eben schon angesprochen hast, dass man sich dort eben für Ökostrom entscheiden kann. Macht man auch einmal, und wenn man jetzt nicht zu den Leuten gehört, die ständig Stromanbieter wechseln, zu denen gehöre ich nämlich nicht, ist man danach eigentlich sozusagen in trockenen Tüchern, muss man sich keine Sorgen mehr drum machen. Und das Gleiche gilt dann natürlich auch für die Energieversorgung, ne? Dass man eben zu einem Anbieter wechselt, der eben den Erdgasabdruck beispielsweise kompensiert oder sogar Biogas anbietet, je nachdem.
Wie ist es denn bei dir, wenn du jetzt irgendwie unterwegs bist und neue Produkte brauchst für zu Hause, für dich, für die Familie? Wie entscheidest du, ob diese nachhaltig genug sind? Hast du da so ein gewisses Punktesystem im Kopf? Machst du dir in Gedanken kleine Häkchen, wenn du im Supermarkt unterwegs bist? Oder wie läuft da so ein normaler Tag bei dir ab?
Naja, also ich sag mal so, ne, für die alltäglichen Konsumentscheidungen, da hat man natürlich inzwischen seine Routinen gefunden. Ne? Also ich mache mir jetzt auch nicht bei jedem Teil, was ich im Supermarkt in meinen Einkaufswagen lege, die übelsten Gedanken darüber, oh mein Gott, was ist da jetzt los? Ich achte natürlich darauf, dass es Bio ist, das ist mir bei Lebensmitteln einfach sehr wichtig. Dann konsumiere ich zum Beispiel kein Fleisch und nur sehr wenig Milchprodukte. Das heißt, da gucke ich halt auch drauf, dass es halt im besten Fall ein veganes Produkt ist, je nachdem. Aber da hat ja jeder seinen eigenen Kriterienkatalog. Ne? Ich glaube, die einen werden sagen, denen ist das wichtiger, dass es halt aus der Region kommt und dann darf es auch nicht Bio sein. Die anderen sagen halt, okay, mir ist halt Bio wichtig, das ist für mich so ein Grundding und dann darf es auch von weiter weg kommen. Ich glaube, da muss man halt einfach gucken, was einem selber persönlich wichtig ist, sich einen eigenen Wertekanon mit der Zeit erarbeiten und dann auf dieser Basis eben Entscheidungen treffen. Aber jetzt im Supermarkt, das sind ja eigentlich immer dieselben Griffe. Also wir kaufen wirklich immer das Gleiche und das ist dann auch immer von der gleichen Firma sozusagen und das haben wir uns einmal für gut befunden. Und deswegen findet da gar nicht so eine Aushandlung, sage ich mal, statt, immer wieder aufs Neue. Auch wenn es vielleicht mal wieder angebracht wäre, das zu updaten oder so, ne? Macht man auch immer mal, aber eben jetzt nicht wöchentlich oder monatlich, sondern eher mal so einmal im Quartal. Da überlegt man sich, ah, ist das noch so gut eigentlich? Und stellt dann vielleicht fest, naja, eigentlich nicht, kaufe ich nicht mehr. Oder ich bin ja auch nur ein Mensch und wenn ich jetzt mal Lust habe auf irgendeine Süßigkeit, die nicht von einem 1A-Öko-Unternehmen ist und vielleicht zu irgendeinem Großkonzern gehört, aber ich habe gerade mega Bock da drauf, dann kaufe ich das auch ab und an. Ich bin da nicht dogmatisch oder so, sondern ich versuche halt das Bestmögliche bei allem rauszuholen, aber mir auch mal was zu erlauben oder zu gönnen sozusagen. Weil man will ja auch nicht den Spaß daran verlieren. Ich glaube halt, dranbleiben ist das Wichtigste, viele kleine Schritte gehen. Aber wenn es jetzt um so Sachen geht, wie Kosmetikprodukte zum Beispiel, da gucke ich natürlich schon vorher, okay, was könnten da so potenziell für schlechte Inhaltsstoffe drin sein und gucke dann halt die Inhaltsstofflisten tatsächlich einmal durch. Aber auch dann, wenn ich einmal ein Produkt gefunden habe, was ich gut finde, bin ich eigentlich ein Fan davon, das dann einfach immer wieder nachzukaufen, um es mir selber auch ein bisschen leicht zu machen. Ne? Also jetzt, wenn wir über Make-up oder Lippenstifte oder keine Ahnung was sprechen, da bin ich dann einfach ein Mensch, ich kaufe das dann einfach gerne von der gleichen Firma, weil ich mir denke, ich habe das einmal geprüft, das habe ich für gut befunden und das mache ich jetzt weiter. Sonst wird man ja auch irgendwann wahnsinnig, wenn man das jetzt bei jedem Griff irgendwie machen würde.
Total.
Und Siegel sind natürlich auch eine gute Orientierung. Ne? Also jetzt bei zertifizierter Naturkosmetik, da verlasse ich mich auch einfach manchmal darauf, dass es halt ein Siegel trägt, dem ich vertraue. Oder beim Blauen Engel, wenn es um Recyclingpapier geht. Das ist natürlich auch in jedem Bereich andere natürlich, aber Anhaltspunkte, die einem da helfen können oder auf die ich auch natürlich zurückgreife.
Mega gut. Ich würde dich jetzt sowieso kurz mal bitten, uns einen kleinen Crashkurs auf eine Art zu geben, worauf man denn jetzt wirklich explizit achten kann beim Einkaufen. Was sind denn vielleicht so Produkte, ohne jetzt Marken zu nennen, wo du sagst, ey Leute, da passiert auch im Hintergrund so unfassbar viel. Diese Produkte sorgen für Umweltschmutz in einem extremen Maße, sind umweltschädlich, klimaschädlich in der Herstellung alleine schon, dass es sich da nochmal lohnt, drüber nachzudenken, ob man die auch wirklich zwingend braucht.
Jetzt allgemein sozusagen im Supermarkt oder meinst du, also weil es gibt ja so ein breites Konsumfeld.
Total, also alles, was dir da einfällt, wo du sagst, Leute, das nächste Mal, wenn ihr unterwegs seid, achtet drauf, ist es nötig, dass das jetzt im Einkaufswagen landet. Denn im Hintergrund, also mir persönlich fallen da jetzt zum Beispiel, wenn man sich die Vergangenheit anguckt und ich freue mich total, dass sich das geändert hat, es gibt ja inzwischen in den Supermärkten keine Käfighaltungseier mehr. Das ist ja schon extremer Fortschritt, wahnsinnig gut. Inzwischen werden die männlichen Küken auch nicht mehr geschreddert oder zumindest gibt es Produkte, wo drauf steht, zertifiziert, hierfür sterben keine Küken mehr. Dementsprechend, ja, ist es irgendwie ein kleines Erfolgserlebnis. Das hat mich zum Beispiel total happy gemacht, auf eine Art. Und jetzt weiß ich, ach, darauf kann ich achten, keine Küken werden getötet, ich kaufe diese Eier jetzt gerne.
Ich hatte zu diesem Thema Küken töten letztens eine spannende Diskussion, weil das Argument war dann halt, naja, aber dann sterben sie halt als Erwachsene. Also, ist auch eine Art der Betrachtung, weil ich hatte das auch in meine guten Neuigkeiten für 2022 mit aufgenommen und habe mich dann mit einer Kollegin ausgetauscht, die meinte, ja, aber ist es denn so viel besser, die irgendwie erst groß zu ziehen und dann zu töten? Ist das wirklich besser? Also ich will jetzt niemandem seine Eier madig machen. Mhm. Ich sag nur, das ist ja generell das, was mit Fleischkonsum, diese ethische Frage, die damit einhergeht, kann ich das überhaupt vertreten, dass ein anderes Lebewesen für mich getötet wird sozusagen, ne? Vor allen Dingen bei allem, was im Supermarkt liegt, also egal welche Auszeichnung, welche Tierwohlklasse das hat, das ist alles trotzdem industrielle Tierhaltung. Punkt. Ja, wenn man wirklich Fleisch haben will, wo das Tier ein gutes Leben hat, das kann man nicht im Supermarkt kaufen. Also ist meine feste Überzeugung, weil das alles eher was mit Industrie sozusagen zu tun hat und weniger mit, das Tier hat wirklich mit seinen, keine Ahnung, 30 Geschwistern auf der Weide gelebt und wenn dann ein Tier, wird dann auch komplett verwertet und so, das hast du einfach im Supermarkt in der Regel nicht. Mhm. Also das ist sowas, wo ich sage, wenn man wirklich sagt, ich möchte da Wert drauf legen, dann würde ich das Fleisch halt nicht im Supermarkt kaufen, sondern halt im besten Fall bei einem Biofleischer, wo ich mich auch mal mit dem ein bisschen drüber austauschen kann oder mit der Fachverkäuferin. Woher kommt das eigentlich? Wie hat das Tier gelebt? Was können die mir eigentlich alles dazu erzählen? Das ist einfach eine ganz, ganz andere Verbindung, die die oft halt dazu haben. Ich hatte auch neulich mit meinen Eltern eine spannende Diskussion drüber, weil mein Vater auch von seinen Galloway-Würstchen gesprochen hat, die irgendwie 30 Kilometer von ihm entfernt auf so einer kleinen Weide und nur wenn da wird dann ein Tier und dann werden alle Dings, wo ich auch gesagt habe, ja, aber das Tier muss ja immer noch sterben. Das wäre für mich jetzt ein Ausschlusskriterium, aber ich habe ihm auch zugestanden, wenn das für dich vertretbar ist, dann kannst du das machen und das ist auf jeden Fall besser als alles, was du im Supermarkt kaufen kannst. Ne? Aber auch da spielt natürlich wieder eine Rolle der eigene moralische Kompass. Was kann man selber verschmerzen oder wie geht's einem damit? Das spielt dabei eine ganz, ganz wichtige Rolle und da kann ich meinen Kompass auch niemandem aufzwingen, weil das sorgt, glaube ich, nur für taube Ohren. Also,
total, genau. Aber grundsätzlich Empathie natürlich ein riesengroßes Thema und auch generell nicht nur zwischenmenschlich wichtig, sondern eben auch ja, zwischen uns Menschen und auch Tieren. Und da, glaube ich, grundsätzlich ein Denkanreiz zu geben oder den Leuten bewusst zu machen, ey, überlegt euch doch ein, zweimal genauer, ob das so, wie ihr das jetzt macht, unbedingt nötig ist. Ich glaube, das als Denkanreiz reicht oft dann auch schon, weil sich die Menschen dann selbst ihre Gedanken machen und sich erstmal überhaupt mit der Thematik auseinandersetzen. Ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass du das machst, was du machst.
Voll, also ich finde es super spannend, dort auch in den Austausch zu gehen und auch mit anderen Leuten so über deren moralischen Kompass zu sprechen, weil da ja, wie gesagt, jeder ist da ein bisschen anders gestrickt. Hängt natürlich auch wie so mit dem Weltverständnis zusammen, wie sehe ich den Menschen im Verhältnis zum Tier, ne? Also damit hängt das ja ganz, ganz stark auch zusammen, empfinde ich das als schlecht oder als weniger schlecht, dass ich jetzt das esse oder dass das Tier sterben muss. Das hängt ja viel damit zusammen, ob ich jetzt die eben als gleichwertiges Lebewesen sozusagen betrachte oder nicht. Extrem spannende Diskussion, wo man, glaube ich, nie zu einem perfekten Schluss kommen wird, sage ich mal, mit dem alle leben können, weil da einfach das sehr, sehr breit aufgestellt ist von den Überzeugungen der Menschen her. Aber um vielleicht zu deiner Ausgangsfrage zurückzukommen, ich glaube, ein ganz, ganz wichtiges Thema, und das ist mir neulich nochmal sehr bewusst geworden, weil ich eine Textilmanufaktur in Deutschland besucht habe, für einen Beitrag, den ich recherchiert habe, ist wirklich das Thema Kleidung. Also Kleidung ist wirklich etwas, was in unserer Gesellschaft unfassbar an Wert verloren hat, weil es eben auch so viele günstige Angebote gibt. Und durch den Besuch in der Textilmanufaktur und mal zu sehen, wie diese ganzen Arbeitsschritte vonstatten gehen, wie viel Zeit das auch braucht. Ne? Die Produktion eines simplen T-Shirts braucht in dieser Textilmanufaktur, die ich besucht habe, eine halbe Stunde. Ein T-Shirt, das macht eine Person, produziert ein T-Shirt in einer halben Stunde. Ja, das ist unfassbar krass.
Ja, Wahnsinn.
Es gibt eine Aufschlüsselung von der Fair Wear Foundation, wie viel eine Näherin für ein T-Shirt, das bei uns für 29,90 irgendwie verkauft wird, in Bangladesch in der Regel bekommt, in einem klassischen Fast-Fashion-Unternehmen sozusagen.
Und es wird ein Schock sein, es ist keine Summe, ne?
18 Cent.
Das ist der Wahnsinn.
18 Cent. Das ist wirklich krass. Hm. Und in Deutschland bekommt die Person sozusagen runtergerechnet zwischen 4 bis 6 Euro. Das ist ja vollkommen absurd eigentlich.
Total, auch ne? Mega
also
ungerecht natürlich, wenn man das so hört.
Voll, also überhaupt keine Wertschätzung der Arbeit gegenüber. Und deswegen ist tatsächlich so ein Bereich, wo ich sage, ey, einfach gar nichts kaufen, weil eigentlich haben wir alle genug Kleidung. Oder eben wirklich auf Secondhand gehen oder eben auf faire Kleidung gehen. Die wirklich dieser große Bereich Textilien, weil das so unfassbar viele Ungerechtigkeiten sind, die mit dieser Textilindustrie verknüpft sind. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ständig brennen irgendwelche Textilbetriebe und es ist so unfassbar krass, was diese Leute sozusagen unter welchen Bedingungen leisten und wie wenig das bei uns wertgeschätzt wird, weil dieses 3-Euro-T-Shirt halt wertlos ist, weil man dafür nur 3 Euro bezahlt hat.
Aber da steckt eine ganze Menge Schweiß und im Zweifel auch Blut dahinter. Das muss einem bewusst sein. Und da sollte man definitiv sich ein bisschen schlau machen und die ein oder andere Doku auch im Zweifel gerne gucken. Ich glaube, sobald man sich so etwas mal angeguckt hat, kann das durchaus für Veränderungen sorgen.
Es gibt den Film The True Cost. Der ist auf jeden Fall zu empfehlen. Da gibt es wirklich sehr, sehr spannende Dokumentationen und Filme zu, auf jeden Fall. Also gerade die, ich weiß nicht, Rana Plaza ist da ja so ein Schlagwort, was in dem Kontext sehr, sehr oft fällt. Das war der Einsturz von der Textilfabrik in Bangladesch eben im Jahr 2013, wenn ich mich recht entsinne. Im April gibt es deswegen immer so eine Fashion Revolution Week, wo eben genau auf diese Probleme nochmal weltweit hingewiesen wird. Also es ist eine riesige Bewegung inzwischen geworden. Man kennt vielleicht diese Who Made My Clothes, DIN A4 Seiten, die dann immer gedruckt werden und I Made Your Clothes von den Leuten, die eben tatsächlich die Kleidung produzieren. Es ist so wichtig, gerade in diesem Bereich wirklich zu hinterfragen, was man da eigentlich kauft, unter welchen Bedingungen das produziert wurde. Deswegen würde ich auf jeden Fall den Textilbereich ganz, ganz oben auf diese Liste setzen, weil da so viele Ungerechtigkeiten, so viel Umweltverschmutzung mit verbunden ist, ne? Weil nicht alle Länder haben die gleichen Richtlinien für den Einsatz von Chemikalien wie das in Deutschland, dass das alles in einem geschlossenen Wassersystem sein muss. Da gibt es Länder, in denen das dann halt einfach in den lokalen Fluss im Zweifelsfall gegeben wird und dann trinken die Leute das Wasser halt, ne, mit den Chemikalien drin. Also es ist auf vielen Ebenen mit sehr, sehr viel Ungerechtigkeit verbunden und deswegen auf jeden Fall dieser ganze Batzen Textilien, den würde ich ganz oben mit einer Priorität hinsetzen.
Total. Auch super gerechtfertigt, unbedingt mit dieser Thematik mal auseinandersetzen und sich bewusst machen, dass wir Menschen nicht nur Tiere ausbeuten, sondern eben auch andere Menschen auf eine Art. Ist ganz klar, das muss man sich bewusst machen, wenn man eben so Billigprodukte dann anziehen möchte und anzieht. Also die Augen davor verschließen, das ist halt nicht die richtige Option.
Ich glaube, das hat halt auch immer viel mit den eigenen Ressourcen zu tun, ne? Also ich finde, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Also die Verbraucherinnen und Verbraucher tragen natürlich eine Verantwortung, ne? Also das ist ganz wichtig, wer die Ressourcen hat, gerade auch finanziell, aber eben auch mental, sich damit auseinanderzusetzen, ne? Also ich merke ja jetzt schon einen riesigen Unterschied von Single-Studentin zu arbeitende Mutter mit Kind halt sozusagen und Familie, wie viel weniger Zeit ich habe, mich in meiner Freizeit mit diesen ganzen Themen tiefgehend auseinanderzusetzen. Ich bin jetzt in der glücklichen Position, dass ich das beruflich machen kann, ne? Und deswegen natürlich trotzdem irgendwie mitkriege, was Phase ist. Aber wenn ich mir vorstelle, ich würde jetzt beruflich, keine Ahnung, was ganz anderes machen, dann wären auch meine Ressourcen, mich tiefgehend mit so Konsumentscheidungen auseinanderzusetzen, extrem begrenzt einfach. Ne? Und das ist super wichtig, glaube ich, auch nochmal irgendwie zu erwähnen, dass natürlich mit finanziellen Mitteln, aber auch mit den mentalen Ressourcen, man muss ja auch erstmal verstehen, was das alles heißt, ne? Auch für eine Verantwortung einhergeht irgendwo. Also gerade Menschen mit sehr, sehr viel Geld kaufen ja trotzdem auch super teure Produkte von Firmen, die super unfair produzieren. Und dafür habe ich halt wirklich so, also da fehlt mir wirklich jegliches Verständnis für, wohingegen ich mit jemandem, der Sozialleistungen kriegt und sich aber auch mal was Neues kaufen möchte und der deswegen zu Primark oder H&M geht, da kann ich viele Sympathien oder Verständnis für aufbringen.
Ja.
Ja, weil das natürlich was anderes ist, ob ich jetzt hingehe und sage, ich verzichte bewusst darauf, etwas Neues zu kaufen und gehe stattdessen Secondhand einkaufen oder ob ich eigentlich die ganze Zeit dazu gezwungen bin, Secondhand zu kaufen. Ne, das ist einfach eine ganz andere, ja, privilegierte Position heraus, aus der ich da sozusagen handle.
Definitiv.
Und das ist eine super wichtige Perspektive, die mir auch nochmal wichtig ist, hier sozusagen anzubringen, dass Nachhaltigkeit und sich damit auch auseinandersetzen zu können, viel mit Ressourcen in jeglicher Hinsicht zu tun hat. Und dass wir aber gerade oft sozusagen mit dem Finger auf die zeigen, die sowieso den geringsten CO2-Fußabdruck haben, weil arme Menschen, die sozusagen dann vielleicht auch darauf angewiesen sind, dann bei Primark sich mal was zu kaufen, ja, die haben auch in der Regel den geringsten CO2-Fußabdruck, weil die A, nicht so viel kaufen und B, auch nicht fliegen, oft kein Auto haben und so. Also ich glaube, wir müssen wirklich aufpassen, auch in dieser Diskussion sozusagen, dass wir alle mitnehmen und das nicht die ganze Zeit durch so eine privilegierte Brille sehen. Das ist etwas, was mir wirklich sehr, sehr wichtig ist.
Total, das hast du auch sehr, sehr schön und sehr klar erklärt. Da möchte ich gerne ansetzen, was die Schule angeht. Schule, Bildung, Kindergarten. Passiert da aus deiner Sicht denn genug oder müsste man den Kindern schon viel früher die knallharten Fakten präsentieren, damit sie einen bewussteren Konsum dann einfach haben?
Es ist eine sehr, sehr spannende Frage. Ich habe neulich mit einer Frau ein Interview geführt, die tatsächlich Nachhaltigkeitsbildung im Kleinkindalter macht. Also die geht in Kitas rein und spricht mit denen über nachhaltigen Konsum und geht aber auch eben in Schulen. Und ich habe sie auch gefragt, warum denn eigentlich, ne, weil sie erzählt hat, in der Kita, da ist das eigentlich überhaupt kein Problem. Die Kinder, die wollen Müll trennen, die sind da super strikt, die lassen das Wasser nicht laufen, die machen das Licht immer konsequent aus. Ich habe auch gesagt, wann kommt dieser Break, ne, dass die Kinder das plötzlich nicht mehr so finden? Und sie meinte halt, dass vieles auch so mit so Stress zu tun hat, also dass Menschen dann irgendwie so Alltagstauglichkeit, wenn sie dann Dinge selber umsetzen müssen und so, dass das oft ein Problem ist. Und sie hat das so an diesem Beispiel festgemacht, in den Schulen mit der Mülltrennung. In kaum welchen Schulen gibt es getrennte Mülleimer. Und wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, war das halt auch nicht so. Da gab es einen Gesamtmüll für die ganze Schulklasse.
Ja.
Und ist ja völlig absurd, weil in der Kita hatten wir auch Mülltrennung. Ja, warum geht das in der Schule nicht weiter? Und der Uni ging es dann auch wieder. Ne? Aber dadurch verliert man natürlich so ein bisschen den Bezug zu solchen Basics, wenn du dann irgendwie die ganze Zeit doch wieder alles zusammen reinschmeißt. Ne? Also ich glaube, das sind so allein diese kleinen Punkte, an denen die Schule schon mal ansetzen könnte, um diese ganzen Sachen, die irgendwie in der Kita den Kindern näher gebracht werden, die dann auch sozusagen zu erhalten. Auf der anderen Seite, ich habe über den Klimawandel nur etwas gelernt, weil ich einen Zusatzkurs belegt habe, nämlich Erdkunde als Wahlfach in der Oberstufe.
Sehr gut.
Dort war es eben so, dass ich halt sozusagen in der Oberstufe vom Klimawandel gelernt habe. Aber auch nicht so, ich habe das jetzt auch nicht als bedrohend empfunden tatsächlich. Also das war damals irgendwie nicht so präsent. Ich glaube, heute würden die Lehrenden das auch anders gestalten. Ich hoffe es zumindest, weil ja das Problembewusstsein in der Gesellschaft ja ein ganz anderes ist. Und auch die Jugend deutlich politisierter ist. Zumindest das Gefühl habe ich irgendwie, dass die viel kritischere Fragen stellen. Also bei uns, da war das nicht so krass das Thema. Und das ist ja auch noch nicht lange her. Ne? Also. Und ich glaube aber, dass da sozusagen, wenn man Umweltschutz konsequent mitdenkt und so und das immer auf den Lehrplan setzt und das auch immer ein Thema ist, dass man es dadurch natürlich schon schaffen kann, dass dieses Umweltbewusstsein trotz allem, trotz Pubertät, trotz irgendwelchem Markenvergleich, wer hat die neuesten Sneaker von XY, dass man es dadurch schon schaffen kann, dass das natürlich ein Thema bleibt und auch ein wichtiges Thema ist. Insofern haben Schulen da auf jeden Fall, finde ich persönlich, einen ganz klaren Bildungsauftrag. Aber ich denke, es ist schwierig zu sagen, inwiefern da jetzt jedes einzelne Bundesland was anders machen kann. Aber ich denke, es ist wichtig, dass es als roter Faden konsequent drin ist und dass auch Lehrerinnen und Lehrer das für sich selber mit aufnehmen und vielleicht auch die Querverbindungen aufzeigen. Ne, weil man ja in vielen Fächern Querverbindungen ziehen kann.
Total. Was ich auch sehr interessant finde, ist eine Geschichte, die mir jetzt gerade dazu einfällt. Ich habe mal in einem Unternehmen gearbeitet, wo eine Kollegin zu mir meinte, warum machst du denn immer die Lichter abends aus, wenn du Feierabend machst? Ist ja nicht so, dass du den Strom bezahlst. Und ich dachte mir so, what? Also wie kann man so etwas sagen? Ich bin dann wirklich durch die Gänge gelaufen, habe dann irgendwie auch noch im Klo geguckt. Warum soll das Licht jetzt hier bis morgen früh an sein, wenn einfach niemand mehr dieses Badezimmer benutzen wird? Ja, das war dann für mich so ein total interessanter Punkt, einfach zu sehen, dass es Menschen eben wirklich gibt, die das dann mit ganz anderen Sachen verbinden, die halt sagen, aber das betrifft dich doch persönlich in dem Moment nicht. Du zahlst ja nicht die Stromrechnung. Warum machst du das? Oder warum hebst du den Müll auf der Straße auf und schmeißt ihn weg? Du hast ihn noch gar nicht hingeworfen. Ich glaube, dieser Gedanke muss irgendwie vielleicht noch ein Stück weit manifestiert werden und einfach noch so ein bisschen bewusster gemacht werden, dass wir eben am Ende des Tages alle hier zu Hause sind.
Ich glaube, das Problem ist halt, dass man sozusagen nicht das Gefühl hat, dass die Konsequenzen einen direkt betreffen. Jede Kilowattstunde Strom, die wir irgendwie verschwenden, hat ja irgendwie in der Regel, vor allen Dingen, wenn es kein Ökostrom ist, einen CO2-Fußabdruck, ne, muss irgendwie erzeugt werden. Wir beziehen alle immer noch einen Strommix. Ne, man bezahlt zwar den Ökostromanbieter, aber das, was in der Steckdose rauskommt, ist immer ein Mix. Mhm. Das heißt, irgendwo wurde dafür halt wahrscheinlich auch ein Kraftwerk angeschaltet. Ne? Und man hat aber das Gefühl, es betrifft einen nicht, weil der Strom, der ist ja weg. Man bezahlt es nicht irgendwie. Und trotzdem ist es ja so, dass wir alle im Prinzip die Kosten vom Klimawandel und die Folgeschäden mittragen. Wir zahlen dafür mit, wenn Aufbauarbeiten stattfinden in Regionen, die vom Klimawandel oder die durch den Klimawandel getriggerte Umweltereignisse zerstört werden. Wir zahlen dafür mit, wenn Städte sich anpassen müssen, weil es in den Innenstädten unerträglich heiß ist und die Menschen dort nicht mehr richtig leben können. Ne? Also das sind alles Dinge, die wir mitbezahlen. Und natürlich bezahlen wir so indirekt auch dafür, dass wir das Licht länger anlassen, das Wasser unnötig lange laufen lassen und einfach verschwenderisch mit Ressourcen umgehen. Aber ich glaube, das ist halt vielen nicht bewusst, weil man es eben nicht direkt bezahlt, ne? Sonst ist eher so eine indirekte Geschichte.
Total. Wir haben das vorhin auch schon kurz angerissen. Es gibt Ressourcen, die endlich sind. Es gibt Ressourcen, die unendlich sind. Es gibt aber Ressourcen, die eben endlich sind. Die können wir nicht nachproduzieren. Öl, Uran, Gas, Kohle. Trotzdem gehen super viele Menschen oder generell die Menschheit geht sehr unachtsam mit diesen Ressourcen um. Auch die Schadstoffe, die wir natürlich in die Luft ballern, da ist die Aufnahmekapazität irgendwann auch erreicht. Ja, auch die ist begrenzt. Es gibt aber Länder und Städte, die das richtig machen und andere machen es ein bisschen extrem falsch, möchte ich behaupten. Also man hört immer wieder Geschichten, wo die Luftqualität so schrecklich ist, wo die Luftqualität so zu wünschen übrig lässt, dass Menschen erkranken und wir machen ja trotzdem weiter. Also ist das wirklich so ein menschliches Versagen, dass wir irgendwie zukunftsorientiert handeln? Sind es die Regierungen? Wem kann man da eigentlich den Schuh anziehen? Wer trägt die Schuld?
Ist natürlich jetzt schwierig zu sagen, okay, dieser eine Dings, ne, aber natürlich trägt die Politik eine ganz, ganz große Verantwortung dafür. Die sind jetzt auch definitiv im Zugzwang und eine ganz große Rolle spielt natürlich auch die Wirtschaft, die ihre eigenen Interessen hat. Ich glaube, das Problem ist auch hier, dass man erstmal sieht, oh, kurzfristig wird das ein Problem sein, ne, weil wir natürlich irgendwie Leute in andere Beschäftigungen bringen müssen. Wir müssen unsere Wirtschaft umbauen. Das hast du vorhin auch schon angesprochen. Menschen sind Gewohnheitstiere und es ist halt einfach schön, wenn es so weiterläuft, man so wenig verändern muss wie möglich. Und ich glaube, das ist halt das, was uns hier total auf die Füße fällt. Weil meiner Meinung nach brauchen wir halt einen grundsätzlicheren Wandel. Wir brauchen vor allen Dingen auch global wirklich tiefgehende, richtig gute Initiativen, um etwas zu verändern. Wir müssen halt einfach die Wirtschaft dekarbonisieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber nicht jetzt irgendwie in Hoffnung auf, oh, in 5 Jahren entwickelt jemand was, sondern wir müssen jetzt schon mal anfangen, Pläne zu entwickeln, die tatsächlich zu diesem Ziel führen. Ne? Weil ich meine, es ist eigentlich ganz klar, die Klimaforscherinnen und Forscher haben ein Budget errechnet, was wir noch emittieren dürfen und danach ist halt Zappe. Da ist natürlich jetzt die Politik einfach im Zugzwang, was zu liefern. Ich sehe leider aktuell nicht, dass es passiert. Was natürlich aber auch daran liegt, das muss man halt auch ganz klar sagen, also es hat halt viel auch mit einer, ich sag mal, globalen Ungerechtigkeit zu tun. Ne? Wir haben jetzt hier in Europa und Nordamerika, wir haben unfassbar viel CO2 historisch gesehen emittiert. Unser CO2-Fußabdruck pro Kopf ist auch extrem hoch. Und die anderen Länder, die sozusagen jetzt einen niedrigen CO2-Fußabdruck haben, die jetzt aber gerade dabei sind, eben hochzufahren, auch sozusagen eine Industrienation zu werden, die wollen jetzt natürlich auch also diesen Status quo erlangen, den wir sozusagen haben. Und wir haben halt auf deren Kosten sozusagen unsere Gewinne erwirtschaftet, unsere Wirtschaft aufgebaut. Ich kann auch irgendwo nachvollziehen, dass diese Nationen jetzt sagen, wir wollen aber auch erstmal an diesen Wohlstandspunkt sozusagen kommen. Ne?
Und wir wollen es denen aber verweigern auf eine Art. Ne?
Genau, ja. Genau. Und das ist sozusagen das Problem. Also ich glaube, das ist so dieser Konflikt, der da eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Und das ist tatsächlich eine super verzwickte Lage. Also erklär mal jetzt irgendwie, was weiß ich, China oder so. Wo ich übrigens diese Diskussion darum, die haben immer noch einen viel, viel geringeren CO2-Fußabdruck pro Kopf als wir. Ne? Und trotzdem wird immer darüber gesprochen, ach China, China. Ja, natürlich ist das eine Mordswirtschaftsmacht, aber das sind halt auch 1 Milliarde Menschen. Natürlich haben die einen großen CO2-Fußabdruck. Ja? Das ist ein Siebtel, ein Achtel der Weltbevölkerung. Hm. ne? Nur um das nochmal so zu relativieren. Aber natürlich wollen die auch an den Punkt kommen, dass da alle Leute in Wohlstand leben. Und das kann man denen ja auch erstmal nicht verdenken. Also, ne, so vom Grundgedanken her. Insofern wird es spannend. Wir müssen es halt im Endeffekt schaffen, dass die Länder, die jetzt noch nicht in diesem Industriestatus sind, halt es auch erst gar nicht aufbauen auf CO2-intensiven Technologien, sondern direkt sozusagen in die klimaneutralen Technologien gehen. Und dafür werden wir wahrscheinlich sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen müssen oder Unternehmen müssen halt sehr, sehr viel da rein investieren. Aber anders wird es nicht funktionieren, wenn jetzt die ganze Welt anfängt, die gleichen doofen Fehler, die wir in der Vergangenheit so machen, sozusagen jetzt nochmal zu reproduzieren, dann haben wir halt ein Problem, weil dann werden wir es definitiv nicht schaffen, glaube ich.
Ich finde das total interessant, dass wir Menschen auch dazu neigen, oft dann Wissenschaftler ja, und deren Erkenntnisse zu hinterfragen. Das ist jetzt in Corona-Zeiten immer wieder ein sehr spannendes Thema gewesen, auch ein bisschen anstrengend auf eine Art. Prophezeit wird ja zum Beispiel auch sehr oft, ja, dass die biologische Vielfalt sehr unter uns leidet, unter den Entscheidungen, die wir Menschen treffen. Mir fallen da zum Beispiel die Bilder ein, die wir immer wieder regelmäßig sehen, wenn es um unsere Meere geht. Ja, das klassische Korallenriff, bunt mit vielen Fischen, existiert quasi fast gar nicht mehr in dieser Form. Größtenteils sind die Korallenriffs irgendwie ausgeblichen, schon komplett abgestorben. Und ich vergleiche jetzt diese Riffe mal mit unseren Gärten, die wir zu Hause haben. Ja, ein schöner Garten mit tollen Blumen und da sind Bienen und Schmetterlinge. Das finden wir alle ja auch grundsätzlich total schön und wir würden ja niemals auf die Idee kommen, so ein Blumenbeet vor unserer eigenen Haustür hemmungslos zu zertrampeln und dort rumzuwüten. Warum machen wir das mit unserem Planeten? Warum ist das so? Also das ist so ein Gedanke, der mich tatsächlich sehr beschäftigt immer wieder. Wie du vorhin schon gesagt hast, weil man das Gefühl hat, es passiert nicht vor der eigenen Tür.
Ja, ich glaube auch hier wieder eben, es hat ganz, ganz viel mit Sichtbarkeit zu tun und dass man eben die Konsequenzen seines Handelns sozusagen nicht unmittelbar spürt. Ne? Also wenn ich mein Blumenbeet zertrampele, dann sehe ich sofort, ah, oh, ich bin da draufgetreten irgendwie. Wenn ich aber meinen Müll in die Natur werfe, dann sehe ich erstmal nicht, dass der sich irgendwie zu Mikroplastik zersetzt, von Tieren gegessen wird, irgendwann bei uns in der Nahrungskette landet, vielleicht im Gewässer landet, dort nochmal zu Mikroplastik und so weiter. Das sind ja alles Sachen, die wir einfach nicht sehen. Und es ist ja auch erstmal kompliziert, diese ganzen Zusammenhänge zu verstehen. Und insofern ist halt die Kausalkette sozusagen viel komplizierter, viel länger. Und dieser Ich-Bezug, der halt für ganz viele Menschen ganz wichtig ist, der fehlt. Ne, weil erstmal so, was, okay, das Great Barrier Reef, vielleicht am Absterben. Okay, ich lebe nicht mal in Australien, was ist jetzt damit?
Total. Das letzte Mal, als ich Umweltverschmutzung extrem wahrgenommen habe, war tatsächlich im Ausland. Da war ich in Thailand, wahnsinnig schöne Strände, teilweise dann aber wiederum auch sehr vermüllt und immer wieder werden erschreckende Dinge angespült. Also ob es jetzt Badelatschen sind, teilweise Plastikschatullen, Deo-Flaschen oder teilweise auch einfach Autoreifen. Also ich habe da am Meer wirklich alles gesehen, weil eben Menschen diese Dinge, diese Produkte ins Wasser schmeißen und sich denken, aus den Augen, aus dem Sinn, auch wenn sie dann natürlich wieder angespült werden. Ich glaube, das ist dieser Punkt, den du auch meintest. Also man muss so ein bisschen darüber hinwegblicken können, dass es nicht nur wichtig ist, wenn es vor der eigenen Haustür passiert. Hast du denn so kleine Erfolgserlebnisse schon mal gehabt, dass du jemanden ja ein bisschen aufgeklärt hast, wirklich so gefühlt one-on-one und thematisch da so ein bisschen reingegangen bist und im Zweifel dann auch was bewirken konntest? Ich meine, wenn das passiert, muss sich das da super gut anfühlen. Wenn jemand sagt, okay, du hast komplett recht, ab jetzt werde ich das so und so machen.
Immer mal wieder, so gerade im privaten Umfeld. Also meine Mutter, die hat sich zum Beispiel neulich Ugg-Boots bestellt. Ja, die hatte noch so welche von mir von vor 10 Jahren, hat die jetzt abgelaufen und dann hat die sich bei Otto Ugg-Boots bestellt. Und ich so, Mama, weißt du, ich finde das irgendwie schade. Ich arbeite mich seit 5 Jahren daran ab, dass Leute keine unfaire Mode mehr kaufen sollen neu. Und dann bestellt meine eigene Mutter bei Otto. Ich fühle mich ein bisschen verraten. Und dann habe ich ihr nochmal erklärt, weißt du Mama, für diese Schuhe, die Schafe, die leben nicht unter guten Bedingungen. Und das ist wirklich einfach unfair. Guck doch bitte mal bei Winted. Und dann hat sie mir gestern einen Screenshot geschickt. Guck mal, ich habe auf dich gehört und hat sich die Schuhe Secondhand gekauft und hat sie 9 sozusagen wieder zurückgeschickt. Und da habe ich mich sehr gefreut. Und das sind dann so Momente, wo ich mir denke, ach, das ist dann einfach irgendwie schön. Oder ich habe auch eine ganz tolle Freundin, Anna heißt sie, mit der, die schreibt auch ab und an für das Magazin mit, die auch echt immer sehr, sehr viel irgendwie, oh, ich habe das bei dir gelesen und guck mal, ich habe jetzt das ausprobiert und ich bin durch dich auf das aufmerksam geworden, weil sie da auch so total hinterher ist und das macht mich auch immer total glücklich, weil ich dann so das Gefühl habe, ey, ich habe wirklich bei jemandem so was Positives bewirkt irgendwie mit meiner Arbeit. Und das ist halt richtig, richtig schön. Oder heute hat mich eine Freundin gefragt, Freunde von ihr heiraten bald, ich habe doch dazu was geschrieben zum Thema nachhaltig heiraten, ob ich ihr das nicht mal schicken kann und so, ne? Und das sind dann so Sachen, wo ich mir denke, ach cool, die hat eigentlich überhaupt nichts mit dem Thema am Hut so richtig und trotzdem hat sie irgendwie das noch im Hinterkopf gehabt, das trotzdem irgendwie mitbekommen und gibt das jetzt weiter. Und ja, total cool, wenn deren Freunde sich dann vielleicht ein, zwei Sachen aus diesem E-Book sozusagen mitnehmen und sagen, jo, ey, das mache ich vielleicht.
Richtig gut. Ich meine, du hast ja natürlich über all die Jahre ja schon ein gewisses Wissen angeeignet und wenn dann Family and Friends davon profitieren können, ist das natürlich grandios. Gab es aber auch schon mal Leute, die gesagt haben, oh nee, wirklich, ich mag dich total, aber jetzt, das passt mir nicht. Bitte lass mich das doch so machen, wie ich es mag. Da wären wir wieder bei dem Thema Gewohnheit.
Ja, ich habe das Thema ständig mit meinem Mann. Tatsächlich, zum Beispiel ist es so, ich wickle unsere Tochter mit Stoffwindeln, die Kita macht das auch, aber mein Mann kommt da nicht ran. Der hat dann irgendwann jetzt vor einem halben Jahr oder so, unsere Tochter ist jetzt 2, gesagt, Marisa, es tut mir wirklich leid, ich möchte mit den Wegwerfwindeln wickeln. Dann habe ich gesagt, gut, ich informiere mich jetzt zum Thema Wegwerfwindeln, suche die bestmöglichste Marke raus sozusagen, weil da ist ja so ein super Absorber drin, der aus Plastik besteht und so. Und es gibt aber auch aus biologischen Materialien so einen super Absorber und ich habe halt eine Windel gefunden, die gut ist und aber trotzdem zu 50% immerhin diesen biologisch abbaubaren Absorber sozusagen hat. Das heißt, weniger Rohöl, immerhin. So, ne? Die benutzen wir jetzt und das ist sozusagen unser Kompromiss. Aber er hat gesagt, du, es tut mir wirklich leid, aber ich hasse Stoffwindeln und ich möchte das nicht. Da habe ich gesagt, was soll ich machen? Ich kann mich jetzt natürlich scheiden lassen, aber das ist jetzt keine Option, weil dafür gibt es genug andere Gründe. Oder ich nehme das halt so hin und das ist halt deine Entscheidung als Vater und das respektiere ich so.
Aber das ist doch schön, dass ihr da irgendwie auf eine Art auch aufeinander zugeht und das gilt ja nicht nur für eine Ehe, sondern auch generell, wenn es um dieses ganze Thema Umweltschutz und Klimaschutz geht. Wie du schon gesagt hast, man muss ja nicht zu 100% strikt sein und versuchen, alles zu leisten, was nur geht, sondern wenn man so kleine Impulse einfach dann wahrnimmt und ein kleines bisschen was macht und kleine Schritte geht, ist das auch schon sehr viel wert. Marisa, du hast ja selber viele Follower auf Instagram, bist da aktiv unterwegs. Was genau passiert denn auf deinem Profil?
Also im Prinzip ist das eine Mischung. Ich arbeite sehr viel mit Grafiken und versuche eben dadurch so Infos leicht verständlich aufzuarbeiten. Also ich gucke mir ganz unterschiedliche Themen an, so von so klassischen Verbraucherthemen wie, was steckt in Waschmitteln drin? Ne? Einfach um da mal sozusagen die Bestandteile zu erklären, was da so drin ist, wofür man die vielleicht auch braucht. Bis hin zu, heute habe ich was zu entkoffeinierten Kaffees gemacht, in Bioqualität, wie die sich unterscheiden. Gerade dieses Entkoffeinierungsverfahren spielt da eben eine große Rolle. Im Prinzip bekommt man dort viele Tipps und Anregungen rund um ein ja, nachhaltigeren und bewussteren Alltag, plus eben noch so ein paar ja, private Schmankerl. Also es gibt so ein paar Dauerbrenner-Themen, die ich dort halt einfach immer mal wieder teile, gerade so auch zum Thema so Selbstständigkeit als Mutter oder eben Kind mit Allergien. Meine Tochter ist Allergikerin und das ist auch nicht immer so ganz einfach, ne? Und solche Themen spreche ich halt dort auch immer mal wieder an.
Was sind denn so, würdest du sagen, die häufigsten Fragen, die dir da gestellt werden oder generell, was schreiben dir denn deine Follower?
Ich glaube, das, was die Leute so am meisten nachfragen, das sind eigentlich so Firmenchecks. Also ich habe irgendwann mal angefangen, so Firmen mir anzusehen und was die so machen eigentlich und wie nachhaltig deren Versprechen sind. Und die erste Firma, die ich mir so richtig angeguckt habe, war H&M mit der Conscious Collection, was natürlich für viele Leute super, super spannend war. Und seitdem kommen eigentlich ständig irgendwelche Anfragen zu, hey, kannst du dir mal die Firma genau angucken? Ey, ich hatte Werbung bei Instagram für XY, was ist denn damit? Was sagst du eigentlich dazu? Manche Leute schicken mir auch die Inhaltsstoffliste von ihrem Waschmittel und wollen, dass ich da sage, ob da was Schlechtes drin ist und so. Also das geht wirklich von bis. Und sofern ich kann, versuche ich da auch drauf zu antworten. Aber manchmal verweise ich auch darauf, sie bitte das googeln sollen, weil ich kann nicht alle Fragen beantworten.
Total, aber trotzdem ja super schön, dass du da eine Community hast oder die aufgebaut hast, die da ein gewisses Bewusstsein für diese Thematik hat. Das ist doch echt schön. Also was merken wir? Man kann auf jeden Fall auf deinem Instagram Account einiges lernen und im Zweifel kommt man ins Grübeln und trifft dann für weitere Einkäufe und generell wichtige Entscheidungen dann eben die richtige Wahl, möchte ich sagen. Und zusätzlich aber noch ein anderer Verweis auf etwas anderes Tolles, das du machst. Du hast ein eigenes Magazin. Erzähl uns doch mal ein bisschen darüber was.
Ja, genau. Ekologiska heißt das. Das habe ich gemeinsam mit einer Freundin gegründet, Jona, und wir verstehen uns als feministisches Online-Magazin, das eben vor allen Dingen Wert darauf legt, soziale und ökologische Nachhaltigkeit zusammenzudenken. Also, dass eben auch immer darauf geachtet wird, einmal, dass nicht jeder die gleichen Ressourcen hat, die gleichen Entscheidungen zu treffen, sich mit den gleichen Themen auseinanderzusetzen. Nicht jeder kann ein wissenschaftliches Paper verstehen, weil er oder sie nicht das Handwerkszeug dafür gelernt hat, das zu verstehen. Dann sind ja auch manchmal Sprachbarrieren dabei oder so. Und deswegen versuchen wir halt, Themen möglichst leicht so aufzuarbeiten, haben aber auch zwischendrin immer mal wieder so, ich sag mal, Lifestyle-Content, wo es eben darum geht, einfach auch Kaufentscheidungen zu erleichtern, eine Anleitung zu geben, worauf man achten kann, und mixen das so ein bisschen mit einem Fokus auf Female Founders. Also wir wollen eben Leute auch sichtbar machen, die richtig geile Sachen sich einfach überlegt haben, um es mal so auszudrücken. Jetzt gerade erst ging ein Artikel online zu einem Paar, die haben zusammen übelst cool ein System entwickelt, wie man sozusagen Versandkartons wieder ein zweites Leben schenkt. Also die sammeln halt systematisch Versandkartons ein, checken die halt auf Unversehrtheiten, geben die dann an Versandhäuser sozusagen wieder zurück. Und die können dann diese gecheckten Kartons nehmen, da ist dann ein QR-Code drauf, man kann das scannen und dann kann man sehen, wo das Paket überall schon war. Und das ist natürlich ein Anreiz, um zu sagen, ey, und ich als Privatperson benutze den auch noch weiter und dann kannst du das wiederum scannen. Das ist halt einfach extrem cool, ne? Und sowas versuchen wir halt sichtbar zu machen, einfach solchen Ideen sozusagen auch eine Stimme zu geben, weil wir einfach finden, dass es genau das braucht, diesen Innovationsgeist irgendwie und diesen Spirit von, ey, wir können auch richtig andere Sachen machen. Aber ich erzähle einfach gerne auch Geschichten von anderen Menschen, die irgendwie coole Dinge getan und erlebt haben. Und insofern hat sich diese Form Magazin irgendwie angeboten und Jona kam dann irgendwann dazu. Und dann haben wir das jetzt sozusagen im Ende letzten Jahres gemeinsam nochmal offiziell gegründet.
Richtig, richtig cool. Um noch zu ergänzen, spielerisch fällt mir ein, haben unsere Lehrer das damals auch grandios gemacht. Liebe Grüße an die Drei-Linden-Grundschule in Wannsee in Berlin. Wir sind nämlich oft im Wald spazieren gewesen und hatten dann so Beutel und haben Müll gesammelt. Und am Ende gab es für die, die den meisten Müll hatten, eine kleine Belohnung. Und das war dann auch ein toller Anreiz als Kind, das spielerisch irgendwie zu verstehen und dann gleichzeitig aber auch effektiv was gegen Umweltverschmutzung zu tun.
Voll gut, dass ihr das damals schon hattet. Ja. Also ich kann mich in meiner Kita-Zeit ehrlich gesagt nur an einen Besuch im Umweltladen erinnern, wo wir was über Mülltrennung gelernt haben und so Wasserverbrauch. Aber das haben wir nicht gemacht, Müllsammeln. Aber eigentlich super cool.
Ja, auch liebe Eltern, so als Tipp, vielleicht auch privat einfach mal in den Wald gehen und das mit den Kids spielen. Müll sammeln, also spielerisch die Umwelt schonen und dann ein bisschen aufräumen, mülltechnisch. Tolle Sache. Wenn ich Kids habe, werde ich das machen, Marisa, ich sag's dir.
Ich warte auch noch darauf, dass bei uns hier die orale Phase endgültig vorbei ist, weil aktuell ist noch, besteht noch so die Gefahr, dass ich es dann in den Mund stecke. Das ist mir dann doch nicht so lieb. Wenn das dann mal sozusagen gegessen ist, und das sollte hoffentlich bald der Fall sein, dann kriegt ihr auch ein paar kleine Arbeiterhandschuhe und dann geht's los.
Sehr gut. Wunderbar. Marisa, unsere Expertin für Klima- und Umweltschutz, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich hoffe, dass viele gewisse Denkanreize bekommen haben, Impulse durch unser Gespräch mit dir. Gerne auf jeden Fall mal die Instagram-Seite von Marisa checken und das Magazin mal angucken und ansonsten einfach umweltbewusster leben, denn wir haben nur diesen einen Planeten, wenn ich mich nicht täusche, oder?
True. Und wir müssen alles daran setzen, den zu bewahren und zu retten, weil ansonsten haben wir alle kein Zuhause mehr.
Vielen lieben Dank. Ja, schönes Schlusswort. Das kann man gar nicht anders sagen. Es klingt dramatisch, aber das ist es ja am Ende auch.
Voll. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und ein bisschen mit dir schnacken durfte. Das hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht.
Und in der nächsten Folge spricht Linda mit Janine Isabel Chemnitz über toxische Beziehungen. Janine erzählt von ihren Erfahrungen mit narzisstischen Partnern und auch darüber, wie man es schaffen kann, sich aus diesen ungesunden Beziehungen zu lösen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch in die nächste Folge wieder reinhört. Abonniert diesen Podcast bei iTunes, Spotify, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Und lasst uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Music da.